Kann Kirche wirklich so weitermachen wie bisher oder bedarf es Veränderungen? Wie funktioniert Kirche überhaupt? Das weiß natürlich unser Landesbischof. Gemeinsam mit Tobias Bilz schauen wir uns die Herausforderungen kirchlicher Arbeiten im Detail an.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör zusammen mit der Ronja.
Hallo und dem Johann.
Hallo auch von meiner Seite. Unser heutiger Gast ist der Landesbischof von Sachsen, Tobias Bilz. Hallo Tobias.
Hallo Ronja, hallo Johann.
Genau, ich glaube viele können sich unter dem Landesbischof zwar was vorstellen, aber kenne dich jetzt als Person nicht so ganz. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz oder wenn auch gerne ein bisschen länger vorstellen.
Okay, also schön, dass ihr mir zuhört. Ich sag mal du, weil evangelische Jugend ist ja in der Regel per Du miteinander. Und ich bin 18 Jahre Jugendpfarrer gewesen und würde also da gern bei bleiben. Ja, ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden. Pfarrerskinder, die ziehen mit ihren Eltern, also wenn der Vater in meinem Fall die Pfarrstelle wechselt, einfach mit. Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich in der Nähe von Limbach über Frohna verbracht. Dann habe ich einen Beruf gelernt, bin Maschinenschlosser gewesen, Studium ging bei mir nicht, DDR-Zeiten, Pfarrerskinder waren da benachteiligt, ihr wisst das wahrscheinlich. Und dann habe ich Theologie studiert am Theologischen Seminar in Leipzig. Dort bin ich das ganze Studium geblieben, Wechselmöglichkeiten gab es im Wesentlichen nicht. Und danach bin ich in die erste Pfarrstelle gekommen, nach Erlbach-Kirchberg. Das ist im Kirchenbezirk Stolberg, den gab es damals noch. Zunächst einfach nur ein Dorf, so reichlich 1000 Einwohner, mehr als die Hälfte davon noch in der Kirche. Und dann ist das passiert, was in unserer Landeskirche eben immer mal wieder passiert, dass die Struktur neu gemacht wird, dass man schauen muss, wie die Gemeinden sich verbinden, weil weniger Stellen finanziert werden können und so weiter und so fort. Da ist dann noch was dazugekommen und dann war auch das zu wenig. Da bin ich dann Jugendpfarrer in Stolberg geworden. Das war im Jahr 2000 mit Viertel meiner Stelle als Stellenanteil. Dann bin ich noch 7 Jahre dort geblieben. Insgesamt waren es dann 16 und wurde Landesjugendpfarrer in Dresden. Da wählt die Landesjugendkammer, das ist das Entscheidungsgremium, das oberste Entscheidungsgremium der evangelischen Jugend in Sachsen. Da bin ich dann nach Dresden gekommen. Bin 11 Jahre Landesjugendpfarrer gewesen, ein Jahr lang dann im Landeskirchenamt als Dezernent, man könnte sagen als Leiter der Abteilung Gemeindeaufbau, Medienarbeit, Seelsorge. Noch ein bisschen was dazu, aber das sind die drei wesentlichen Punkte. Und im Februar 2020, also genau genommen am 29. Februar 2020, wurde ich zum Bischof gewählt. Am 1. März ging es los und das heißt, ich bin jetzt gerade ein Jahr lang Landesbischof.
Was sind denn da so die Aufgaben eines Landesbischofs?
Vielleicht muss ich alles, was ich jetzt sage, sowieso ein bisschen vorläufig sagen, weil ich bin genau genommen ein Corona-Bischof. Das heißt, im März ging das los mit Corona und jetzt ist es immer noch. Und das ganz normale Bischofsleben, könnte man sagen, ist durch Corona einfach völlig anders geworden. Viele Reisen zum Beispiel, die dazugehören, können nicht sein. Viele Kontakte vor Ort, die ganz selbstverständlich sind, können nicht sein. Also Gottesdienste besuchen zum Beispiel, große Festgottesdienste oder das ist ganz viel weniger. Es ist vieles umgestellt auf Computertreffen, gerade die Gremiensitzung, das spart manchmal auch Zeit, aber macht es auch schwerer, mit Menschen in Kontakt zu sein und das fehlt mir wirklich sehr. Aber im Gegenzug telefoniere ich sehr viel, ich nehme mir das manchmal richtig vor, wenn ich alles anrufen will, um Menschen kennenzulernen. Es gibt viele Einzelgespräche oder Gespräche im ganz kleinen Kreis hier in der Bischofskanzlei in Dresden. Und grundsätzlich muss man ja sagen, der Landesbischof, und da zitiere ich einfach mal aus unserer Kirchenverfassung, der Landesbischof ist der führende Geistliche der Landeskirche. Sein Dienst ist, mit Gottes Wort die Landeskirche zu leiten. Er kann Hirtenbriefe erlassen. Das sind interessante Zeilen, die hier geschrieben stehen, mit Gottes Wort die Kirche leiten, das bedeutet, die meiste Wirkung erzielt der Landesbischof eben dadurch, dass er im Bereich der Landeskirche predigt. Das heißt, in die Gemeinden geht, er hat auch das Recht, in jeder Kirchgemeinde auf die Kanzel zu steigen, also das muss ihm gewährt werden, aber das muss man in der Regel nicht einfordern, sondern die Leute sind froh, wenn man kommt. Also über Predigt, über Wortbeiträge, auch bei Eforalkonferenzen oder bei anderen Gelegenheiten, entfaltet der Landesbischof seine Wirkung durch das gesprochene Wort, das sich an der Bibel orientiert, am Evangelium ist, also dass das Evangelium ausgelegt wird für die aktuelle Situation. Hirtenbriefe kann er noch erlassen, das heißt, das sind so wirklich schriftlich verfasste Texte, Briefe an die Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen in der Landeskirche, auch an alle Gemeindeglieder. Manchmal werden die nur online verschickt, manchmal auch gedruckt. Zu Weihnachten zum Beispiel werden die ein paar hundert Stück davon gedruckt und überall im Land verteilt. Das sind vielleicht so zwei Anlässe. Ostern und Weihnachten schreibe ich so einen Brief. Oder wenn ich dazwischen denke, die Leute brauchen das jetzt. Im Januar zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass viele in der Landeskirche Corona wegen sehr müde sind. Dass viele Hauptberufliche und ehrenamtlich auch entmutigt sind, weil das normale kirchliche Leben nicht so geht, wie sie sich das denken. Und da habe ich einen Ermutigungsbrief geschrieben. Aber der Landesbischof kann natürlich über die Predigt und die Hirtenbriefe hinaus sich vielfältig zu Wort melden. Es gibt da ja so eine kleine Videoserie bei Bischof Bilz oder zum Advent habe ich zu jedem Adventssonntag ein Video gedreht. Und ja, darüber hinaus gibt es viele andere Möglichkeiten. Also der Landesbischof wird durch Wortmeldungen wirksam. Daneben leitet er auch die Kirchenleitung. In der Kirchenleitung sind ja Vertreter der Landessynode, des Landeskirchenamtes und der Landesbischof ist im Prinzip der Leiter der Kirchenleitung als Vorsitzender. Und darüber hinaus ist er Teil des Superintendentenkonventes. Die Superintendenten sind seine Berater und Beraterinnen und so weiter und so fort. Vielleicht ist das erstmal so das Wichtigste. Das Thema Seelsorge steht dann noch so in der Auflistung mit dazu. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, das kann man sich schon so vorstellen, dass Menschen von sich aus hier anrufen oder schreiben und sagen, ich hätte gerne ein Gespräch mit dem Landesbischof in irgendeiner Angelegenheit. Kann was Persönliches sein, kann Dienstliches sein. Und dann kommen die hierher, wenn ein Termin erbeten wird. Ich würde mal ganz grob sagen, also ich habe noch zu niemandem gesagt, also mit dir möchte ich keinen Termin haben oder mit Ihnen. Sondern es ist so, wer einen Termin hier möchte, kriegt ihn nicht immer gleich. Manchmal dauert es auch ein bisschen, je nachdem, wie der Kalender so gefüllt ist. Aber viele Menschen kommen hierher und es gibt Gespräche, seelsorgerliche Gespräche, manchmal auch andere.
Das klingt ja schon nach einer ganzen Menge, die Sie da auf jeden Fall zu tun haben. Mich würde interessieren, wie sieht denn so ein konkret so ein Tagesablauf aus, der jetzt so normal ist? Ist der immer so unterschiedlich oder gibt es da schon so feste Dinge, die Sie jeden Tag machen?
Ja, es gibt genau genommen keinen festen Tagesablauf, das muss ich gleich vorweg sagen. Also das hängt von den Terminen ab, ob man zu Hause ist oder unterwegs. Ich habe die Bischofskanzlei, das ist mein Büro an der Kreuzkirche hier in Dresden. Wenn ich keine Termine habe, bin ich tagsüber hier. Also so früh ab um 9 kann man mich hier erreichen, wie gesagt, wenn ich erreichbar bin. Und abends so gegen 20 Uhr ungefähr verlasse ich dann das Büro, falls ich keine Abendveranstaltung irgendwo habe oder irgendwas anderes ist. Das ist ungefähr so mein normales Tagesfenster von der Bürozeit her. Dann hängt natürlich sehr viel davon ab, welche Termine außerhalb sind. Die sind gerade reduziert, ich sagte es schon am Anfang, aber da ist auch jeder Tag anders zusammengestellt. Vielleicht kann ich den Dienstag noch erwähnen extra, weil der relativ gleichmäßig ist. Am Dienstag bin ich immer im Landeskirchenamt. Das ist ein anderes Gebäude auf der Lukasstraße. Dienstag ist dort Sitzungstag. Da gibt es das erweiterte Kollegium, das engere Kollegium, den Theologenkreis. Ich nutze die Zeit auch für Besprechungen mit den Leuten dort im Haus. Das ist so ein festgelegter Tag, der Dienstag, da bin ich im Landeskirchenamt. Und am Wochenende, normalerweise ist es schon so, dass ich sonntags irgendwo im Land einen Gottesdienst halte, dazu eingeladen werde, gibt es verschiedene Anlässe. Zurzeit ist das nicht jeden Sonntag so. Aber ich gehe auch zu Corona-bedingt ausgedünnten Gottesdiensten mit wenig Besuchern und Besucherinnen, das macht mir nichts aus. Wenn dafür Zeit ist, komme ich da gern auch ins Land.
Dementsprechend hat man da sicher viel zu tun. Bestimmt ist es auch jetzt halt situationsbedingt noch mal ein bisschen anders. Aber ist es auch so, dass man manchmal dann die Nacht durcharbeiten muss, weil es so viel Arbeit ist?
Also die Nacht durcharbeiten, wer macht das? Ne? Also ich mache das auf keinen Fall, denn ab um 11 würde ich mal ganz grob sagen, aber die Menschen sind vielleicht auch verschieden, manche geben um 11 nochmal richtig Gas. Also ab 23 Uhr geht bei mir in der Regel nichts mehr. Vielleicht kann ich da noch eine Routinetätigkeit machen, irgendwas zusammenräumen, ein paar Akten ordnen oder sowas, oder zu Hause nochmal einen Text lesen, nochmal auf die E-Mails schauen, ob da was reingekommen ist. Aber nach 23 Uhr arbeite ich nicht mehr. Das bringt dann auch nichts. Und was man in der Nacht arbeitet oder in die Nacht reinarbeitet, das zahlt man dann früh wieder drauf und geht entsprechend müde in den neuen Tag. Das halte ich nicht für besonders klug. Also Nachtarbeit, das gibt es bei mir nicht. Das mache ich nicht.
Also ich glaube, an so langen Tagen wirst du wahrscheinlich nach 23 Uhr wahrscheinlich lieber schlafen, um dich ein bisschen davon auszuruhen. Aber wie sieht dir dann konkret dein Privatleben aus? Also schaffst du das auch gut zu trennen und dir auch mal Auszeiten konkrete zu nehmen?
Zunächst mal was Vorteilhaftes. Ich habe kein zeitraubendes Hobby. Und ich habe keine Kinder mehr zu Hause. Das heißt, ich lebe mit meiner Frau hier in Dresden. Meine Frau ist auch berufstätig. Also normalerweise in der Woche, wenn ich nach Hause komme abends, dann reden wir, was der Tag so war. Wir essen ausführlich zusammen zu Abend. Das ist, wenn es später wird, nicht ganz so günstig, wie jeder weiß, aber immerhin. Und wir starten auch früh gemeinsam mit dem gemeinsamen Frühstück in der Regel. Ansonsten ist an normalen Tagen die Woche über keine Zeit für Privatleben. Das gibt es nicht. Es gibt bei mir freilich die Sitte, dass ich versuche, einen Tag in der Woche dienstfrei zu sein. Da muss man schauen oder muss ich schauen, welcher Wochentag gerade geht. Das hat was mit den Terminen zu tun. Und an solchen Tagen, da gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Zugegebenerweise brauche ich dann auch mal die Zeit, um mal auszuschlafen und auch mal die Gedanken fluten zu lassen. Dann schaue ich, ob ich mit meiner Frau etwas Sport mache. Wir gehen zusammen joggen mitunter oder haben wir auch eine andere Unternehmung. Wir gehen auch gern wandern oder machen draußen was. Ich lese dann ganz gern mehr als sonst, was sonst eben nicht wird, und versuche ansonsten den Tag weitgehend lastfrei zu halten. Ich kann sehr gut mich auch mal hinsetzen und eine Stunde lang nichts tun, sondern schauen, meinen Gedanken nachgehen, mir ein paar Notizen machen. Und das geistige Leben, das kommt ja auch noch dazu.
Wenn Sie dann eigene Entscheidungen treffen, wie weitreichend gehen die dann?
Vielleicht stellen sich das manche Leute im Land so vor, dass der Landesbischof quasi im Alleingang sagen kann, wo es mit der Kirche lang geht. So ist es nicht. Das ist in der Verfassung auch nicht so gewollt, sondern der Landesbischof arbeitet immer mit anderen zusammen in einem Entscheidungsfindungsprozess. Das heißt, ganz wichtiges Gremium ist ja die Landessynode, wo Gesetzestexte gemacht werden, wo die Entscheidungen über das Geld gefällt werden und so weiter und so fort. Da kann der Landesbischof, wenn er mit was nicht einverstanden ist, ein Veto einlegen. Aber das entscheiden die Synodalen. Im Landeskirchenamt wird alles Laufende entschieden. Da ist der Landesbischof Teil des Kollegiums. Da habe ich also eine Stimme und da sitzen 10 Personen am Tisch im engeren Kollegium, die Entscheidungen gewissermaßen so im Alltagsgeschäft, könnte man sagen, treffen. Es ist schon so, dass das, was der Landesbischof in der Diskussion sagt, Gewicht entwickelt und den Leuten wichtig ist. Das geht auch alles sehr brüderlich, geschwisterlich zu. Aber jetzt sich so vorzustellen, der Landesbischof sagt jetzt einfach mal, wir machen jetzt das und jenes, so ist das bei uns nicht. Auch als Vorsitzender der Kirchenleitung, das sind weitere 15 Personen, die zur Kirchenleitung gehören. Alles, was eingebracht wird, wird dann auch abgestimmt. Das heißt, da geht es nach Mehrheit, und wenn eine Sache mehrheitlich befürwortet wird, dann wird sie gemacht, ansonsten nicht. Also der Landesbischof ist eben eher so, das Gremium, das eben durch die Ansprache leitend vorgibt, wo es langgehen soll. In der Beschlussfassung ist er Teil eines komplexen Systems, das habe ich gerade so ein kleines bisschen versucht darzustellen, und ist dort in das entscheidende Handeln eingebunden.
Wenn Sie jetzt gerade schon von solchen Sitzungen sprechen, laufen die, also wie laufen die denn ab? Sind die immer sehr ruhig, auch gerade wenn es so um Dinge, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind, wo auch ein bisschen diskutiert wird? Oder ich sag mal so, wird es dann auch schon mal ein bisschen hektischer oder artet auch manchmal so eine Diskussion ein bisschen aus?
Also ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass eine Sitzung so emotional aus dem Ruder läuft. Ne? Vielleicht meinst du das? Wir haben ja durchaus kritische Sachen schon hinter uns bringen müssen. Ne? Also die Herbst 2019, als die Krise mit Carsten Rensing war und diskutiert werden musste, wie es weitergeht. Die Atmosphäre ist dann eher hochkonzentriert und jeder überlegt sich sehr genau, was er jetzt für einen Beitrag gibt, wofür er sich ausspricht und wogegen. Man merkt dann schon den Einzelnen ab, wie viel innere Energie sie einbringen. Aber dass da jemand laut wird oder dem anderen ins Wort fällt oder sich so ein hitziges 1:1 plötzlich entwickelt, das ist hier nicht üblich, sondern wir haben eine durchaus gediegene Art und Weise, unsere Argumente auszutauschen. In der Landessynode kann man das ja besuchen. Also die tagt ja zweimal im Herbst, zweimal im Jahr, einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Da sind Besucherinnen erlaubt, da kann man hinten drin sitzen. Da gibt es eine Rednerliste, da meldet man sich zu Wort, geht ans Mikrofon, sagt seine Meinung. Da gibt es auch eine Geschäftsordnung, die das regelt. Zum Beispiel darf eine Person nur zweimal sprechen in einer derselben Angelegenheit. Das ist schon auch ganz weise. Ne? Da ergibt sich dann also nicht so ein Hin und Her, dass dann einer nicht locker lässt und den anderen unbedingt überzeugen will, sondern man sagt sein Ding, dann sind andere wieder dran, dann kann man noch ein zweites Mal sagen, was einem wichtig ist. Und dann entsteht daraus ein Meinungsbildungsprozess und irgendwann gibt es Anträge und die werden abgestimmt. Anträge werden in aller Regel schriftlich eingebracht, das ist auch im Kollegium so, im Landeskirchenamt. Da gibt es eine Beschlussvorlage, so heißt es auch. Da gibt es ein Formblatt dazu und da ist eine Betreffzeile. Dann wird worum es überhaupt geht, dann wird der Beschlussvorschlag ausformuliert und dann gibt es unten drunter eine Begründung. Dann steht noch dabei, wer alles einbezogen gewesen ist, um die Vorlage zu erarbeiten. Dann wird die Debatte zum Beschlussvorschlag geführt und der Leiter der Versammlung sagt dann: Okay, ich sehe keine Wortmeldung mehr, es müsste ausdiskutiert sein, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für den Beschlussvorschlag? Und wenn dann jemand dafür ist, meldet er sich. Wenn nicht, dann gibt es halt Gegenstimme oder Enthaltung. Also das ist schon alles sehr gut strukturiert und ich würde mal sagen, das bewährt sich auch gerade in schwierigen Situationen.
Das ist dann dementsprechend die Zusammenarbeit innerhalb der Landeskirche. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen auch aus?
Also unsere Landeskirche ist ja Mitglied in zwei großen evangelischen Verbindungen, Kirchenverbindungen. Das ist die evangelische Kirche in Deutschland. Das sind also alle Landeskirchen, die evangelisch sind oder evangelisch-lutherisch sind oder evangelisch-uniert sind oder auch reformiert sind. Details können wir gerne klären, wenn ihr das gerne wollt. Ist auch vielleicht jetzt nicht so erheblich. Sind dort vertreten. Auch dort gibt es die Organe, wie man sie in unserer Landeskirche kennt. Da gibt es also die EKD-Synode, wie es bei uns die Landessynode gibt. Es gibt den Rat, der zwischen den Synodaltagungen leitet. Es gibt die EKD-Zentrale in Hannover, wo das die Büros sind. Dann gibt es den EKD-Ratsvorsitzenden, das ist der bayerische Bischof im Moment, Heinrich Bedford Strom. Und in diesem Gremium sind verschiedene Vertreter unserer Landeskirche, kleinere, größere Gremien, Ausschüsse, Projekte und so weiter. Und da ist man als Landesbischof ganz normal dabei und vertritt halt sächsische Anliegen gegenüber auch der EKD. Daneben gibt es noch als Teil der EKD die VELKD, die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland. Das sind die lutherischen Landeskirchen dabei, das sind weniger als alle EKD-Kirchen. Das sind also die, die sagen, wir sind nicht nur evangelisch, sondern wir berufen uns besonders auf Martin Luther und auf die lutherischen Traditionen, die in der Reformationszeit in Deutschland eingezogen getragen wurden. Und dort gibt es dann wieder das Gleiche. Es gibt auch wieder eine Generalsynode, so heißt die dort. Und dann gibt es einen leitenden Bischof. Das ist der Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, das ist Ralf Meister. Und da nehme ich auch teil an den Bischofskonferenzen und an diversen anderen Gremien. Wie gesagt, im Moment oftmals per Zoom, nicht so sehr im physischen Treffen. Also eine EKD-Kirchenkonferenz, die habe ich erst eine einzige physisch, das war so im Juni, Ende Juni letzten Jahres, da konnte man gerade mal raus, mit großen Abständen, aber in einem großen Saal waren wir da zusammen, da kann man die Leute nochmal kennenlernen. Vielleicht kann ich hier noch hinzufügen, dass die ostdeutschen Landeskirchen aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte auch eine besonders enge Bindung oder Verbindung haben. Das drückt sich auch darin aus, dass man sich eben anruft bei dieser oder jener Gelegenheit. Also Friedrich Kramer ist der leitende Bischof in der Mitteldeutschen Kirche. Die Anhaltiner, Kirchenpräsident Liebig, Christian Stäblein in Berlin. Und da gibt es immer mal Kontakt, Austausch. Man berät sich zu bestimmten Fragen, die gerade so aufkommen. Da ist ein sehr guter persönlicher Kontakt. Was vielleicht noch hier auch hingehört ist, ist das, was wir die ökumenischen Kontakte nennen. Hier in Sachsen ganz besonders mit der katholischen Kirche, die sind ja nach uns die größte Konfession. Da gibt es Bischof Heinrich Timmer-Ebers, der hat sein Büro auch hier in Dresden am Schloss. Das sind 5 Minuten zu gehen. Da gibt es regelmäßige Treffen, wo wir einfach zu zweit zusammenkommen, um uns auszutauschen über das, was in unseren Kirchen gerade los ist, was wir miteinander abstimmen wollen, was uns wichtig ist, manchmal auch Problematisches, auch Persönliches. Manchmal ist der Kreis erweitert. Zwischendrin gibt es auch mal Telefonate. Wir feiern gern auch gemeinsame Gottesdienste. Also Ökumene ist bei uns sehr gut entwickelt. Und dann gibt es noch die ACK, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Da gibt es jede Menge Mitgliedskirchen. Da gehören auch die Freikirchen mit rein, die Methodistische Kirche zum Beispiel. Auch die, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, sind also viele Kirchen, die dazugehören. Da werden auch gute Kontakte gepflegt und wenn jetzt meinetwegen zu einem bestimmten Anlass ein Bischofswort verfasst wird, ein ökumenisches, dann unterschreibt eben Timmer-Ebers, dann unterschreibe ich und dann unterschreibt noch der ACK-Vorsitzende, das Gerd Lohse im Moment, damit das also klar wird, dass auch die anderen Christen, die also nicht evangelisch-lutherisch sind oder katholisch, hier mit vertreten werden.
Okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück und ich würde gerne mal wissen, wieso haben Sie sich denn überhaupt zur Wahl aufgestellt? Was waren Ihre Beweggründe dahinter?
Ihr wisst ja, dass ich schon mal zur Wahl gestanden habe, also 5 Jahre zuvor. Damals hatte die Landessynode gefragt, ob ich mich aufstellen lasse. Es gibt 2 Möglichkeiten bei uns hier in Sachsen, Bischofskandidat zu werden. Zum einen wird man durch die Kirchenleitung nominiert. Die hatte auch so einen festen Prozess mit verschiedenen Schritten, wie es dazu kommt. Und die 2. Möglichkeit ist, dass Vertreter und Vertreterinnen der Landessynode mit einer bestimmten Unterschriftenzahl Leute ansprechen und einbringen. Und dann kann man auch über die Landessynode Kandidat für das Bischofsamt werden. Bei der ersten Wahl vor 5 Jahren war ich also Kandidat der Synode. Damals war ich an der Landesjugendpfarre. Und bei der Wahl hat Carsten Rensing die Wahl gewonnen, das ist ja bekannt. Und was für mich schon erstaunlich war, 5 Jahre später gibt es plötzlich Leute, die sagen, wir würden uns schon wünschen, dass Tobias Bilz nochmal kandidiert. Eigentlich sagt man, wenn man einmal zur Wahl gestanden hat, macht man das nicht nochmal. Nun gibt es da eine Sitzung in der Kirchenleitung. Da werden Vertreter und Vertreterinnen aus allen Kirchenbezirken der Landeskirche eingeladen. Da kommen die Superintendenten, aber auch noch jemand dazu. Und da gibt es also eine große Sitzung. Und die Leute, also diese Vertreter aus den Kirchenbezirken, die können dann sagen, was brauchen wir jetzt für einen Bischof? Also wie muss der so sein? Da können also Eigenschaften aufgezählt werden, was man dann erwartet. Und dann können die Leute auch Namen nennen. Und das haben die auch gemacht und da gibt es ganz verschiedene Das sind manchmal leitende Theologen, manchmal auch Leute aus anderen Landeskirchen. Kann aber auch ein ganz normaler Gemeindepfarrer sein, wie zum Beispiel bei Carsten Renzing eben damals. Und das Erstaunliche war eben in dieser Sitzung, und das, da bin ich dann schon sehr nachdenklich geworden, dass da, obwohl ich schon mal angetreten bin und damals nicht gewählt wurde, aus ganz vielen Kirchenbezirken der Name Tobias Bilz eben nochmal genannt wurde und die Leute offensichtlich gesagt haben, vielleicht war das damals vor 5 Jahren nicht der richtige Zeitpunkt oder nicht die richtige Situation. Wenn er ja nochmal sich zur Wahl stellt, dann okay, also wir könnten uns das gut vorstellen, dass er wieder Kandidat wird. Und die Kirchenleitung berät dann intern, das ist wie gesagt, da ergeben sich ganz viele Namen am Ende, ne? Wie das zu gewichten ist und wie das dann zusammenkommt noch mit den inhaltlichen Begründungen, was für ein Typ gerade gebraucht wird. Und dann fragt die Kirchenleitung die genannten Kandidaten, ob sie denn für eine Wahl bereitstehen würden. Und da sortiert sich das dann noch ein bisschen aus. Es gibt dann auch Leute, die sagen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen und wollen es einfach nicht machen, aus verschiedensten Gründen. Und dann bin ich dann eben von der Kirchenleitung wieder gefragt worden. Und dann tut man das, was jeder tut in so einer Situation. Also zum einen frage ich dann die Leute, die für mich maßgeblich sind, was sie dazu sagen und denken. Und ich habe dann auch in der Synode so ein paar Leute gefragt, wie sie dazu stehen würden. Und es gibt dann immer so, also die Antworten sind ungefähr gleich, also ähnlich gewesen, mit natürlich Abstrichen, dass die Leute sagen, naja, einerseits könnten wir es uns gut vorstellen, dass du dich nochmal aufstellen lässt und dass du auch gewählt wirst, dass du Bischof wirst, spricht manches dafür. Andererseits musst du für dich selber wissen, wenn du also zweimal Kandidat bist und zweimal nicht gewählt wirst, das ist dann wirklich schwierig. Also ich wünsche dir das nicht, also wenn jetzt jemand mich freundschaftlich berät, ich würde dir da eher raten, es nicht zu machen. Du wärst wahrscheinlich schon geeignet, aber zweimal verlieren ist doof. Und man weiß ja nie, wie so eine Wahl ausgeht. Und dann gibt es auch dann irgendwann den Moment, wo man das mit sich selber abmachen muss. Und das ist für mich auch eine Frage des Gebetes. Ich mache also nichts, von dem ich nicht in meinem Herzen Frieden habe und denke, ja, das solltest du jetzt tun. Und dann ist es auch so, naja, was ist das jetzt für ein Argument? Also aus Angst, nochmal zu verlieren, es dann nicht zu tun, das kam dann für mich auch nicht in Frage. Und das ging dann so in mir ein bisschen hin und her, auch mit anderen zusammen. Und irgendwann habe ich meine Kandidatur dann bekannt gegeben und dann sind ja noch andere dazugekommen, ist ja bekannt. Und dann bin ich eben diesmal gewählt worden.
Nachdem du dann doch gewählt wurdest, wie hast du dann den Wahlsieg wahrgenommen?
Also wahrscheinlich stellt man sich das anders vor, als wie sich das dann wirklich anfühlt, ne? Also nach Bekanntgabe des Ergebnisses muss man halt die Wahl annehmen, da wird man formal gefragt. Dann gibt es einen Strauß Blumen, ein erstes kurzes Statement, was einem so wichtig ist. Da kann ich heute schon gar nicht mehr sagen, was ich da gesagt habe, das müsste ich mir erst wieder vergegenwärtigen. Und dann gibt es so eine Gratulationskur, könnte man sagen. Also die Leute, die dabei waren, die in der Landessynode sitzen oder die im Raum eben mit waren, die laufen dann an einem vorbei und geben einem gute Worte und alles Gute, Gottes Segen und so. Und das Verrückte in meinem Fall war eben, weil die Wahl ja außergewöhnlich war. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt keinen Bischof. Carsten Renzing war ja schon im Herbst vorher zurückgetreten, dass dann irgendwann Vertreter der Kirchenleitung zu mir kamen und sagten, genau genommen müssen wir sie jetzt sofort verpflichten, denn morgen ist der 1. März, ab morgen sollte ihr Dienst beginnen. Das war vorher nicht besprochen. Ich vermute auch deswegen, weil die Leute, die da Verantwortung haben in der Kirchenleitung, sich gesagt haben, da warten wir erst mal ab, wer gewählt wird. Das heißt, da gab es dann am gleichen Abend eine Kirchenleitungssitzung, auch in der Dreikönigskirche, wo die Synode stattfand. Da habe ich dann so eine Verpflichtungserklärung abgegeben, was unterschrieben und war damit ab dem nächsten Tag, also ab 1. März, Bischof der Landeskirche. Da habe ich mich dann schon einen kleinen Moment gewundert oder geschüttelt und dachte, ups, das geht jetzt aber sehr schnell. Ich hätte mir gewünscht, dass ich meine anderen Aufgaben noch gründlicher dann auch nochmal übergeben kann, alles aufarbeiten kann, angefangene Prozesse so abschließe. Das habe ich dann tatsächlich in den kommenden Wochen noch gemacht. Da bin ich also noch viele Male an meinem anderen Schreibtisch gewesen. Dann war aber eben auch schon der neue Dienst mit all dem, was dazugehört, inklusive Corona-Krisenmanagement. Also der Übergang war schon, das war schon sehr sportlich, dann in die neue Aufgabe reinzukommen.
Du hast es vorhin kurz mit angesprochen, das ist ja bei dir, was sag mir, was Besonderes war, dass du ja, als du gewählt wurdest, dann sofort in eine Situation reingeworfen wurdest, die schon wahrscheinlich auch nicht einfach war. Wie war es denn genau, gewählt zu werden und dann erstmal so die ganze Corona-Krise durchzumachen?
Also das Allerschlimmste war genau genommen das Osterfest letztes Jahr. Als das dann so, als die Entscheidung so ranrückte, ne, können wir überhaupt Gottesdienste feiern zu Ostern, also Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen oder nicht? Und dann gab es ja ganz enge Kontakte und Gespräche auch mit Vertretern des Freistaates und von dort gab es ein ganz starkes Signal in die Richtung, wir wissen überhaupt nicht, was es mit diesem Virus zu tun hat. Das ist hochgefährlich und wir können uns nicht vorstellen, dass in den Kirchen, an den Feiertagen am Osterwochenende die Leute zu Hunderten zusammenkommen, was ja schnell passiert, dann zusammensitzen, ausführliche Gottesdienste feiern, Abendmahl und mit allem, was dazugehört. Und dann werden die Kirchen zu Ansteckungsherden und beschleunigen die Pandemie. Das ist vielleicht heute auch gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Damals wusste man so wenig. Es gab überhaupt keine Schutzkonzepte und gar nichts. Und auf der anderen Seite war der Gedanke, hat es das überhaupt schon mal in der Geschichte gegeben, dass zu Ostern in den Kirchen keine Gottesdienste sind? Was soll denn das jetzt sein? Und wir können doch die Kirchen nicht zuschließen. Und das hat auch was mit mangelndem Gottvertrauen zu tun. Und das war schon sehr, das war eine sehr knifflige Situation. Und da haben wir viel miteinander geredet und gebetet und überlegt, was ist jetzt dran? Und letztlich war es dann so, dass wir, also in der Kirchenleitung, aber auch im Landeskirchenamt gesagt haben, natürlich kann jeder für sich selber entscheiden, ob und wie er seinen Glauben lebt und wie er zu einer Versammlung geht. Bei diesem Virus ist es aber so, dass die jeweils persönliche Glaubens- und Gewissensentscheidung automatisch eben Folgen für andere haben kann. Und deswegen kann man nicht nur die Gewissensfreiheit des Einzelnen ansprechen, sondern muss immer für alle denken. Und da haben wir uns dann dafür entschieden zu sagen, in unserer Landeskirche werden zu Ostern keine Gottesdienste gefeiert und haben dann sofort umgestellt auf Online-Angebote, Livestream-Gottesdienste. Mein erster war da am Stadtrand von Chemnitz mit Technik schnell aufgebaut und ich habe dann eine Kamera reingestiert und meine erste Predigt als Bischof gehalten. Das war total verrückt. Und auch wie fast nicht vorstellbar, dass es sowas gibt. Bis heute freue ich mich, dass wir zu keinem Zeitpunkt die Kirchen wirklich zugeschlossen haben. Also jetzt in dem Sinne, dass niemand zum Gebet, auch einzeln nicht in die Kirche gehen kann, das hat es bei uns nie gegeben. Das ist immer möglich gewesen. Und dass wir dann auch mit dem Freistaat zusammen, die ersten waren eigentlich in Deutschland, die gesagt haben, wir feiern wieder Gottesdienste und wir machen da ein Konzept, was funktionieren könnte. Und da war dann mal letztes Jahr im Frühjahr der Ministerpräsident bei Anne Will abends und sagte dann den schönen Satz, der mir auch in Erinnerung bleibt, andere öffnen Baumärkte, wir in Sachsen feiern wieder Gottesdienst. Und das fand ich war ein starkes Zeichen und jetzt sind wir im Prinzip herausgefordert, diesen Ausdauerlauf mit allen Leuten hier im Land zu machen, immer wieder auch die Vorgaben anzupassen, die Regeln, besonders auf die zu achten, die in den Heimen sind oder in den Krankenhäusern, dass die Seelsorge dort möglich ist, dass niemand einsam sterben muss. Viele Sachen sind eben umgestellt auf alternative Formate und Gottesdienste finden in kleiner Zahl statt, aber parallel dazu eben auch viele Online-Angebote weiterhin. Ja, wir fiebern dann mit allen anderen in unserem Land darauf zu, dass es bald wieder anders wird und so weiter. Aber man entdeckt auch in Corona-Zeiten, was sonst noch möglich ist Und es ist auch eine Gelegenheit, mal zu schauen, was machen wir eigentlich alles so als Kirche? Also wie viele Angebote gibt es? Und muss das alles so sein? Oder müsste man nicht mal schauen, dass sich auch manches ändert?
Mich würde mal gern interessieren, wie Sie denn die ganze Situation mit Ihrem Vorgänger empfinden, mit dem Sie ja, also gegen den Sie ja zur Wahl in 2015 angetreten sind und der dann, sag ich mal, durch diesen Skandal zurückgetreten ist.
Also nach der Wahl damals, das waren ja 6 Wahlgänge, ne? Und wir beiden waren dann zum Ende noch übrig, auch und haben dann, da gibt es auch immer die Stunden dazwischen, und da haben wir uns oft auch unterhalten darüber, was uns wichtig ist und wie das mit der Kirche weitergehen kann. Und es war in dem ganzen Wahlprozess auch sehr harmonisch zwischen den Kandidaten, auch zwischen den anderen, die noch zur Wahl standen. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass jetzt da hier ein scharfer Wahlkampf geführt wird und man gegen den anderen oder die andere ist. Das ist nicht so, sondern da gibt es Gespräche und Austausch und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann auch versichert, dass wir uns gegenseitig unterstützen, egal wie die Wahl ausgeht. Und es gab auch keinen Zeitpunkt, wo man sagen müsste jetzt im Nachhinein, dass der Kontakt deswegen schlecht geworden wäre, weil er gewonnen hat oder so. Und Carsten Renzing selber ist ja auch nicht jemand, der so zwischen Menschen unterscheidet oder so, sondern der ist ja immer sehr freundlich, sehr zugewandt gewesen und hat ja auch als Bischof mitentschieden, dass ich dann Dezernent im Landeskirchenamt wurde. Da haben wir auch persönlich drüber geredet, dass entscheiden auch andere, aber da geht auch viel Initiative vom Bischof aus. Und ihm war es wichtig, dass ich dann im Landeskirchenamt für Gemeindeaufbau und so weiter zuständig bin. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass auch die Beziehung zwischen uns ganz normal, natürlich, brüderlich und gut gewesen ist. Die Ereignisse im Herbst 2019, naja, da ist ja viel in der Öffentlichkeit darüber geredet worden. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, es kommt sehr viel drauf an in solchen Konflikten, wie man kommuniziert. Das heißt, wie man darüber spricht, auch in der Öffentlichkeit, was einen beschäftigt und wie man Dinge einschätzt. Vielleicht ist es so, aber möchte ich jetzt auch nicht beurteilen. Deswegen sage ich bewusst vielleicht, dass im Konflikt selber Carsten Renzing manchmal auch zurückhaltend war. Das entspricht auch seiner Art und vielleicht mag er es auch nicht, sich selber zu verteidigen und noch deutlicher zu erklären, wie er die verschiedenen Schritte in seiner Vergangenheit beurteilt heute. Carsten Renzing ist auch jemand, der da sich eher zurücknimmt und sagt, das muss ich jetzt nicht immer vor allen möglichen Leuten sagen. Das ist vielleicht auch eine Frage der Kommunikation. Das betrifft aber nicht nur ihn, auch alle anderen, die noch beteiligt waren, ne? Wie äußert man sich in der öffentlichen Debatte? Es gibt ganz andere, die haben da überhaupt keine Scheu, meinetwegen jetzt eine Umfrage zu machen, ne? Und eine Petition und in die eine oder in die andere Richtung und laut zu sein und das auszutragen. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, wir haben in dieser Krise viel auch gelernt, was man miteinander tut und was man eben nicht tut. Vor allem, wie man eben miteinander kommuniziert im Krisenfall. Und ich beobachte das jetzt, dass man bei unterschiedlicher Meinung, auch bei verschiedenen theologischen Positionen, viel vorsichtiger miteinander umgeht als damals. Ich denke, unter uns sächsischen Lutheranern ist irgendwie schon das Bewusstsein, da sowas wollen wir nicht nochmal erleben, dass da ein Bischof zurücktritt.
Ja, zum Schluss nochmal die Frage, kann Kirche weitermachen wie bisher? Was muss sich vielleicht ändern? Wie kann man Kirche attraktiver machen, so dass man eine größere Masse an Menschen auch nochmal erreichen kann?
Ich denke, die Kirche ist beständig Veränderungen unterworfen und das ist ganz normal. Vielleicht denkt man grundsätzlich, Kirche ist sowas, was am beständigsten ist auf dieser Welt. Es gibt ganz viele Dinge, die sich ändern, die Kommunikation, die Globalisierung und was weiß ich nicht alles. Aber Kirche ist so gefühlt doch etwas, was immer so bleibt, wie es ist. Es gibt schon Teile von Kirche, die beständig sind und wo wir sagen, das muss auch so bleiben. Aber es gibt auch Dinge, wo wir sagen, da sollte es etwas anders werden. Ich habe da auch ein paar Punkte, die sage ich euch auch gern, muss aber trotzdem eine Vorbemerkung machen. Manchmal denken Leute, man kann die Attraktivität von Kirche, dass sie wieder wächst und nicht die Leute so weggehen, herstellen, indem man einfach das eine oder andere eben mal anders macht oder an irgendeinem Regler dreht oder wie wenn ein Mensch attraktiver sein will, dass man ihn mal durchschminkt und so, dann sieht er einfach gut aus. In der Kirche hängt ja alles davon ab, ob Gott seinen Segen dazu gibt. Das heißt, wir tun, was wir können und wir sind zugleich abhängig von Gottes Segen. Also beides hundertprozentig vielleicht sogar, ne? Also wir geben das, was wir können und wir sind hundertprozentig auch auf Gott angewiesen. Und da stellen wir fest, in Europa vielleicht, im sogenannten christlichen Abendland im Moment, ist ja überall der Glaube, der christliche Glaube, eher so im Rückgang begriffen. Das heißt, nicht ganz katastrophal, aber es wird eben so ganz allmählich weniger. Es gibt einen Mitgliederschwund und damit geht vielleicht schon einher, auch dass Kirche auch Bedeutungsverlust hat, also dass eben viel weniger Leute sich überhaupt für den christlichen Glauben interessieren. Also bei uns im Osten, wir sind jetzt bei, naja, 18% plus minus evangelische Christen, da gibt es vielleicht noch 5% Katholiken, da sind wir bei 23, Freikirchen und so weiter, vielleicht noch 1% obendrauf, aber vielleicht sogar nicht mal ganz. Also wir sind etwas über 20% und es ist jahrzehntelang zurückgegangen und es ist nicht aufgehalten worden. Und Leute haben da verschiedene Ideen und Antworten. Die einen sagen zum Beispiel, wir müssen einfach den Glauben intensiver leben. Es ist alles so ein bisschen eingeschlafen. Und wenn wir mehr tun und uns mehr investieren und Programme aufsetzen, dann wird es attraktiver werden. Das macht natürlich einen ganz schönen Leistungsdruck. Andere sagen, wenn alles 100% von Gott abhängt, dann wäre es vielleicht gut, wir würden mehr und intensiver beten. Vielleicht sollten wir uns sogar richtig voll aufs Gebet konzentrieren. Und da werden Gebetsinitiativen gestartet. Wir hatten ja auch im letzten Jahr mehrere Gebetsinitiativen, jetzt noch speziell für Corona. Und ich bin da selber auch mit dabei. Aber man kann jetzt auch nicht so abrechnen, wäre ja auch komisch, zu sagen, dort, wo besonders viel gebetet wird, dort ist ganz besonders viel Segen. Und dann gibt es vielleicht eine dritte Gruppe, ich vergröbere das jetzt etwas, die sagen, man braucht einfach komplett andere Konzepte. Also so Gemeindeaufbau und Entwicklungsgedanken, da gibt es auch Profis dafür und dann schaut man auch ins Ausland, was funktioniert, woanders. Und wenn man die Arbeit einfach auf neue Arbeitsformen umstellt, dann wird es schon anders. Als ich noch Dezernent im Landeskirchenamt war, war ich auch dafür zuständig und wir haben da auch so ein Label aufgesetzt, Kirche, die weitergeht und gibt es da verschiedene Initiativen dazu. Das ist auch alles gut, finde ich, insgesamt und ich unterstütze das auch. Aber ganz ehrlich gesagt, auch das ist vielleicht ein Baustein, aber man könnte jetzt nicht sagen, dort, wo Menschen neue Konzepte haben, geht es automatisch anders oder werden mehr Menschen Christen. Und es gibt auch noch eine Richtung, die will ich nicht unerwähnt lassen. Es gibt Leute, die sagen, die Grundqualität muss verbessert werden. Also wenn wir das, was wir tun, einfach qualitativ hochwertiger tun, zum Beispiel durch Aus-, Fort- und Weiterbildung oder dass wir schauen, ob die Hauptberuflichen in ihren Studiengängen noch genau das kriegen, was sie brauchen. Wenn also die Leute, die bei uns arbeiten, Vollprofis sind und das richtig gut machen, dann wird es mit der Kirche auch besser. Und wir machen da ganz viel in unserer Landeskirche, in der Ausbildung und überarbeiten das auch. Und da gibt es auch mal eine neue Ausbildungsrichtung und so weiter und so fort. Interessant ist aber, man kann jetzt auch nicht messen und sagen, dass in den Kirchgemeinden, wo die Leute die beste Ausbildung haben, dass dort irgendwie der meiste Segen ist. Also zusammengefasst, ich habe einfach mal vier Bereiche genannt. Man kann in alle diese vier Bereiche investieren. Wir machen das auch. Kann aber nie sagen, dass einer davon wie so eine Art Schlüsselformel ist, wo dann der Segen kommt. Wir sind offensichtlich auch Teil einer größeren Wirklichkeit, dass eben hier in Europa im Moment, was den Glauben betrifft, nicht so viel Kraft da ist, nicht so viel Zug da ist. Und ich finde es einfach ehrlich und wichtig zu sagen, das ist erstmal so. Wir können also unsere Kirche nicht einfach anders machen. Glauben kann man auch nicht machen. Wenn jetzt diese Wahrheit alleine stehen bliebe, dann wäre das ziemlich frustrierend. Ne? Also da würde man sagen, okay, es wird halt immer weniger und wir müssen jetzt irgendwie das aushalten. Das denke ich nicht, sondern ich denke anders. Ich denke, Matthäus 25, Jesus hat ja dort so eine Beispielgeschichte erzählt von einem Unternehmer, der Geld verteilt hat, damit die Leute, die das Geld kriegen, es vermehren sollen. Also durch Geldanlage auf der Bank oder indem sie es investieren in Handel und Unternehmen und so weiter. Und dann ist er ganz, ganz lange weg gewesen und dann kommt er zurück und ihr kennt das vielleicht und hat sich dann Rechenschaft geben lassen. Und da haben die also, einer, der hatte halt 10 Talente, also es war eine Währungseinheit damals, der hat weitere 10 dazu und der andere 5 und weitere 5 und 2 und so weiter. Und einer, der hat es vergraben, weil er ein bisschen Angst hatte, wenn ich das Geld einsetze und dann bringt es nichts. Und ich stehe dann am Ende mit leeren Händen da und dann kriege ich noch Schelte dafür. Am besten ist, ich grab's in die Erde, gebe es dann dem Chef zurück, wenn er wiederkommt und dann hat er wenigstens das noch, was er investiert hat oder was er mir anvertraut hat. Und der kriegt eben ganz schlechte Beurteilungen vom wiederkehrenden Chef, weil der sagt, meine Güte, hättest du es wenigstens auf die Bank gebracht, hätten wir es ein paar Zinsen gebracht. Das ist natürlich eine Beispielgeschichte, aber ich interessiere mich vor allem dafür und viele Gespräche, die ich führe, gehen auch in diese Richtung. Wo haben die Menschen anvertrautes Leben, anvertraute Erkenntnisse, anvertraute Leidenschaft, anvertraute Gaben und Möglichkeiten? Und was machen sie damit? Das heißt, ich finde, es ist durchaus attraktiv, mal zu schauen, was an Glauben lebt denn unter uns und wie können wir das, was unter uns lebt, vermehren? Und das finde ich sehr attraktiv. Also wenn jeder und jede sagt, was von Gott habe ich verstanden? Was ist mir wichtig geworden? In welchen Situationen spüre ich Gegenwart Gottes? Was baut mich auf? Wo setze ich mich gern ein? Und wenn man sich dann jeweils, das sind ja ganz verschiedene Sachen, mit anderen zusammentut, die die gleichen Ideen haben und sagt, ich möchte gern das vermehren. Also verdoppeln meinetwegen. Ne? Also wenn ich alleine bin und ich bin mal irgendwann nicht mehr, wenn also zwei andere das hätten, was ich gehabt habe, dann wäre das vielleicht noch keine Sensation, aber dann hat sich es immerhin auch vermehrt. Und diese Haltung würde ich mir sehr wünschen, dass wir mit Gottvertrauen, mit Gebet, mit guter Ausbildung, mit neuen Konzepten, mit Leidenschaft, das zum Tragen bringen, was in uns lebendig ist. Also Leben erzeugt Leben. Und ich denke, Menschen, die keine Christen sind oder die, mit denen wir einfach das Leben teilen, die merken ja an dem, wie wir miteinander umgehen oder wie wir unseren Glauben ausdrücken, ist da was drin, lebt das? Ist da Gott bei denen, die in der evangelisch-lutherischen Landeskirche sind, oder ist das bloß noch eine äußere Form? Deswegen ist es sehr sinnvoll, alles das, was unter uns lebendig ist, zu fördern und weiterzugeben, auch an die, die keine Christen sind, und darauf zu hoffen, dass dieser Verdoppelungseffekt eintritt. Dazu braucht man wahrscheinlich auch Mut. Der eine hat es eben gerade nicht in dem Gleichnis von Jesus. Mit dem, was man als Christ ist, sich auch ein bisschen rauszuwagen, nicht so im Rückzug zu sein, nicht so ängstlich zu sein, sondern sich zu zeigen, Salz der Erde, Licht der Welt, und dann den Rest Gott zu überlassen. Also wann, wie und wo Gott Kirche wachsen lässt, jetzt im großen Stil, das ist seine Sache, das ist nicht unsere. Unsere Sache ist, das Anvertraute mit Vertrauen und Mut zu vermehren. Das ist ein Gedanke, der mir sehr, sehr wichtig ist und schon immer auch wichtig war oder schon sehr lange. Aber jetzt, seit ich Bischof bin, bin ich auch so unterwegs und schaue, was lebt überall in unserer Landeskirche? Was ist den Leuten wichtig? Was möchten sie gerne voranbringen? Und wenn ich dann was wahrnehme, ermutige ich die Leute, und manchmal braucht es auch eine konkrete Unterstützung, ein kleines Projekt oder sowas. Aber so denke ich, kann es mit unserer Kirche sehr gut weitergehen, und da ist mir auch überhaupt nicht bange, dass wir irgendwann mal keine Leute mehr sind, sondern Gott ist unter uns, er wirkt unter uns, Das ist hier in Dresden so und das ist in der evangelischen Jugend im Vogtland so und auch an anderen Stellen. Und da gilt nicht Bange machen, sondern fröhlich den Glauben zu leben. Vielleicht zu viel.
Das war doch nochmal ein sehr interessanter Aspekt am Ende. Und somit sind wir auch schon nämlich genau da angekommen. Ich danke dir erstmal, Tobias, dass du dir die Zeit und Mühe genommen hast, dass du genau mit uns diesen Podcast machst.
Sehr gern, das war mir ein Vergnügen.
Genau, und an alle Zuschauer, wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn die nächste Folge hochgeladen wird. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema im Podcast wünscht, dann schreibt uns gerne an podcast@ifufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.